Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Fettleber, Startschuss für ein schwerwiegendes Problem. Schon gewusst, dass rote Extremisten lieber ungewöhnlich leben? Und natürlich unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Das eine oder andere Speckröllchen mag vielleicht nicht so aussehen, wie wir uns das wünschen, ist aber eigentlich kein Problem. Eine Gefahr für die Gesundheit besteht aber, wenn überschüssiges Fett in Organen, wie zum Beispiel der Leber, angelagert wird. Mehr dazu gleich in unserem Schwerpunkt. Und wer schon einmal in Südostasien war, hat eine gute Chance, unser etwas schrilles Geräusch des Monats bereits zu kennen.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Was es mit diesem Geräusch auf sich hat, erfahren Sie wie immer am Ende dieses Podcasts. Weiter geht es mit unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Eine Fettleber ist ein schwerwiegendes Problem, das im schlimmsten Fall zu Krebs führt. Wie es überhaupt zu einer Fettleber kommt, kann nun besser erklärt werden. Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, DKFZ, haben herausgefunden, wie die Leber die Anlagerung von Fettmolekülen reguliert. Für die Medizin könnte dieses Ergebnis den Startschuss für völlig neue Therapiemöglichkeiten bedeuten. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
Ein leckeres Würstchen, ein saftiger Hamburger oder eine süße Sahnetorte, da kann man schon mal in Versuchung kommen. Und das ist im Normalfall auch gar nicht so schlimm, denn wenn wir mehr essen, als wir brauchen, weiß unser verwöhnter Körper, sich zu helfen. Fettdepots und Speckröllchen werden angelegt und bilden eine wichtige Energiereserve für schlechte Zeiten. Doch irgendwann ist es zu viel des Guten. Dann beginnt der Körper, das zugeführte Fett nicht nur im Fettgewebe, sondern auch in den Organen, wie zum Beispiel in der Leber, zu speichern, erklärt Dr. Stefan Herzig vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, dem DKFZ.
Wenn wir dann auf andere Organe kommen, dann führt das im Langzeitfolge sicherlich dazu, dass auch andere Gewebe davon betroffen sind, insofern, als dass dann auch die Leber zum Beispiel anfängt, Fett einzulagern.
Das Einlagern von Fett gehört eigentlich zu den normalen Aufgaben der Leber. Nimmt man beispielsweise 2 oder 3 Tage lang keine Nahrung zu sich, wird das Fettgewebe des Körpers abgebaut und als Energiespeicher in Form von Fettsäuren von der Leber aufgenommen. Steigt der Fettgehalt der Leber jedoch dauerhaft über das normale Maß, spricht man von einer sogenannten Fettleber.
Also wenn man dann zum Beispiel wieder ganz normal ist, dann wird die Leber auch wieder das Fett abgeben. Problematisch wird es dann, wenn aber dieser eigentlich reversible Vorgang nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Meistens dadurch, dass dann auch zum Beispiel eine entzündliche Komponente dazukommt, die dann das Ganze chronisch werden lässt und dann mit entsprechenden Spätkomplikationen versieht, zu denen dann ganz am Ende auch zum Beispiel Krebs gehören kann, Leberkrebs.
Die Fettleber ist so gesehen die Folge eines Energieüberschusses. Sie ist nicht mehr in der Lage, das Überangebot an Fett abzubauen. Doch warum eigentlich nicht? Dieser Frage sind Stefan Herzig und sein Team am DKFZ nachgegangen. Dazu haben sie im Lebergewebe von Mäusen den Gehalt eines bestimmten Proteins mit dem Namen TBL1 untersucht. TBL1 ist ein sogenannter Koaktivator. Das ist ein Eiweißmolekül, das im Zusammenspiel mit anderen Molekülen bestimmte Gene an- oder ausschalten kann.
Was wir gefunden haben, ist, dass wir, wenn wir sowohl Mausmodelle angeschaut haben als auch Patienten, dass das TBL1 immer weniger vorkam in der Leber, wenn wir eine Leberverfettung hatten. Mit anderen Worten, also je mehr Fett wir in der Leber haben, desto weniger TBL1-Kofaktor haben wir dort gefunden. Wenn wir diesen Zustand des weniger TBL1-Habens dann experimentell imitiert haben und geguckt haben, was passiert, wenn wir experimentell dieses TBL1 ausschalten in der Leber von einer gesunden Maus, dann kam es infolgedessen zu einer Leberverfettung, sodass wir also davon ausgehen können, dass wir hier einen Schalter haben, der seinerseits reagiert auf zu viel Fett, abgeschaltet wird und infolgedessen gleichzeitig die Leberverfettung weiter steigert. Also wir in gewisser Weise von einem Teufelskreis sprechen können.
Der Koaktivator TBL1 kontrolliert also den Fettabbau in der Leber, indem er eine Reihe von Genen hemmt, die normalerweise dafür sorgen, dass Fett abgebaut wird. Ob nun ein vielleicht erblich bedingter TBL1-Mangel die Ursache für eine Fettleber ist oder umgekehrt ein Überangebot von Fett für eine Reduzierung des TBL1-Spiegels verantwortlich ist, ist eine Frage, die noch nicht abschließend geklärt ist. Die Forscher gehen aber davon aus, dass bestimmte Fette für die Reduzierung des TBL1 sorgen. Dabei erscheint es auf den ersten Blick unlogisch, dass die Leber den Fettabbau verringert, wenn ihr zu viel Fett angeboten wird. Die Antwort auf diese Frage ist überraschend, denn eine Leberverfettung hat nicht nur ihre schlechten Seiten, so Stefan Herzig.
Insgesamt gesehen haben wir durchaus durch diese Ausschaltung von TBL1 in der Leber zwar eine Leberverfettung, was für die Leber nicht so gut ist, aber für den Rest des Körpers offensichtlich gut ist. Und da gibt es einige Studien, die heutzutage den Schluss nahelegen, dass offensichtlich eine Leberverfettung bis zu einem gewissen Grad auch einen Schutzmechanismus darstellen kann für den Rest des Körpers, indem man nämlich dafür sorgt, dass die Sensitivität gegenüber Insulin und die Aufnahmefähigkeit von Zucker in den Rest des Körpers verbessert ist, dadurch, dass die Leber das schädliche Fett absorbiert und dafür sorgt, dass der Rest des Körpers das nicht mehr zu sehen bekommt.
Doch natürlich ist eine Fettleber insgesamt eine gefährliche Angelegenheit. Sie kann zu chronischer Leberentzündung und, wie gesagt, sogar zu Leberkrebs führen. Daher suchen die Wissenschaftler nach Wegen, wie ihre Forschungsergebnisse medizinisch nutzbar gemacht werden könnten. Sie untersuchten zum Beispiel auch, was passiert, wenn man das fehlende TBL1 künstlich ersetzt.
Bei Menschen ist es natürlich schwierig, bei Mäusen funktioniert das und das haben wir in der Tat auch gemacht. Wir haben also den umgekehrten Versuch gemacht, nicht das TBL1 experimentell ausgeschaltet, sondern das TBL1 künstlich wieder zugeführt und zwar nur in die Leber von dicken Mäusen. Also von Mäusen, die von sich aus zunächst mal schon eine Fettleber hatten und dementsprechend wenig TBL1. Und wenn wir in diesen Mäusen dann das TBL1 wieder zuführen und quasi auf Spiegel bringen, die dem normalen, gesunden Zustand wieder entsprechen, kann man der Leberverfettung entgegenwirken.
Inwieweit sich die Forschungsergebnisse, die im Mausexperiment gewonnen wurden, auch auf den Menschen übertragen lassen, muss noch weiter untersucht werden. Stefan Herzig vom DKFZ hofft, dass es gelingt, die Aktivität dieser molekularen Regelungsmechanismen so zu beeinflussen, dass man eine Fettleber irgendwann besser medizinisch behandeln kann. Doch ein Grundproblem bleibt. Und das ist unsere Ernährung.
Aus meiner Sicht würde man viele Dinge verbessern können, wenn man einerseits sich vernünftig ernährt. Das muss nicht notwendigerweise heißen, dass man hungert. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist eigentlich noch viel mehr das größere Problem in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir uns nicht genug bewegen. Also ich glaube, eine ausreichende Bewegung zusammen mit einer normalen Ernährung, kein Hungern, ist der beste Schutz gegen Stoffwechselerkrankungen und alle Folgeerkrankungen, zu denen sicherlich auch Krebs gehört.
Über fettarme Kost würde das Bakterium Ferroplasma acidiphilum wahrscheinlich nur lachen, wenn es das denn könnte. Warum sich diese eigenartige Mikrobe am liebsten im Gift suhlt, erfahren Sie jetzt in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass rote Extremisten lieber ungewöhnlich leben?
Blaue Luft, weiches Gras, klares Wasser, ein behagliches, wohltemperiertes Heim, mit Licht, nicht zu dunkel, nicht zu hell. So lässt sich's entspannt und ausgeglichen leben. Belastete Umgebungen, Abwasserbrühen mit starken Säuren verseucht oder Tümpel, in denen gelöste Metallsalze wabern, bekommen weder Mensch noch Tier. Selbst hartgesottene Bakterien gehen dabei drauf. Eines aber suhlt sich liebend gern im Gift. Erst in Metall- oder Säuresuppe dreht es richtig auf. Ferroplasma acidiphilum. Der Extremkeim ist an Dreckplörre bestens angepasst. Anderswo überlebt er nicht einmal.
Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung sind dem extravaganten Keim zu Leibe gerückt. Sie haben einen Eiweißbaustein isoliert, der das feindliche Milieu geradezu braucht, um zu funktionieren. Und seine Arbeit ist wichtig. Er ist aktiv im Stoffwechsel der Zellen, beim Auslesen des Erbmaterials, bei der Teilung und der DNA-Reparatur.
Auch sonst ist das Bakterium Ferroplasma acidiphilum ein wenig andersherum. Entgegen aller anderen Lebensformen pflegt es eine besondere Beziehung zu Eisen. Es frisst Eisen, hinterlässt Rost und besteht teilweise sogar aus dem Metall mit der typisch braunroten Farbe. Alle anderen Zellen gehen daran zugrunde, denn freie Eisenionen schädigen und verändern das Erbgut. Ferroplasma dagegen repariert DNA erst in eisensaurer Brühe richtig gut. Dieses Wissen könnte uns zum Beispiel helfen, die Folgen zu schwächen, wenn unser Körper sauer ist. Krebstumore etwa gedeihen nur in saurem Milieu.
Zumindest diesen speziellen Einzeller macht sauer lustig. Was hat Ferroplasma acidiphyllum bloß geritten, so abzudrehen? Womöglich hat die Mikrobe ihre Metalltümpelnische ja schon vor Millionen von Jahren in Beschlag genommen. Damals war die Erde allseits sehr unwirtlich. Überall befanden sich Säuren und Metalle in gelöster Form. Und der seltsame Winzling hat sich schlicht nicht umgewöhnt. Vielleicht ist er ja die sauerste Erfindung des Lebens.
Nach unserem Ausflug in den ungemütlichen Lebensraum von Ferroplasma acidiphyllum wenden wir uns angenehmeren Gefilden zu und verraten Ihnen noch, von wem unser Geräusch des Monats stammt. Erinnern Sie sich? Dieser durchdringende Ton stammt von der Singzikade Maua albiguta aus Südostasien. Wie so oft, wenn Tiere eigentümliche Laute von sich geben, handelt es sich auch hier um einen Balzruf. Dabei arbeitet die kleine Singzikade mit vollem Körpereinsatz. Denn um die auffälligen lauten Zwischentöne zu produzieren, zieht die Zikade ihren Rumpf jedes Mal ruckartig zusammen. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Ich hoffe, Sie sind auch im nächsten Monat wieder mit dabei. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.